Lasst uns vielleicht einmal so ein paar Momente einfach in Stille sein. Dazu können wir einfach auch die Augen schließen oder offen halten. Ja. Ein Moment, der kann etwas länger sein, etwas kürzer, je nachdem.
Wie du möchtest. Das ist eigentlich ganz vom Licht ganz schön.
Ja, genau. Hallo. Also wann immer es euch vielleicht irgendwie danach ist, irgendetwas zu fragen, dann bitte. Und wenn nicht, auch okay.
Schallwund. So Geschichte. So Sage.
Also das betrifft jetzt das Buch, was ich zusammen mit der Bodhis herausgebracht habe. Berg des Lichts. Und in dem Buch, das eine meditative Annäherung an den Untersberg ist, ich weiß nicht, wer von euch den Untersberg überhaupt kennt. Den Untersberg. In Salzburg. Ja. Und in diesem Berg gibt es sehr viele Sagen und Legenden. Und diesen Sagen und Legenden überhaupt auch bei vielen Geschichten in der Bibel oder in anderen so heiligen, sogenannten heiligen Büchern, kann man dieses Geschichten immer auch ein wenig genauer. Entweder man sieht es bildlich, was ein Geschehen, das wirklich geschehen ist, also mit alten Personen, die darin vorkommen, oder man sieht es ein wenig auch als einen inneren Weg zur Selbsterkenntnis. Die Bhagavad Gita, ihr kennt es, die Geschichte mit Arjuna und Krishna. Und dort auch, Arjuna war völlig, ich muss die Geschichte zuerst so geben, wie es passiert ist. Und Arjuna, ihr kennt die Geschichte, Arjuna war völlig verwirrt. Er musste jetzt den Kampf gegen seine näheren Verwandten antreten und er zweifelte, er konnte das nicht. Und Krishna, sein Wagenlenker, er macht ihn darauf aufmerksam, dass das Leben eigentlich das ist, was befiehlt oder was er tun muss, und wenn das jetzt ansteht, so ist es das, was er zu tun hat. Ob ihm das jetzt nun jetzt gefällt oder nicht. Es ist einfach manchmal müssen wir einfach so sagen, geschehen Sachen, Dinge, die man ja vielleicht so nicht wollte, aber die geschehen sind, kann man nicht mehr rückgängig machen. Die sind dann einfach so, man musste es machen, es musste geschehen. Und es wäre nicht geschehen, wenn es nicht geschehen wäre. Also man musste es tun. Und so hatte natürlich Arjuna in dieser Geschichte auch die Möglichkeit, sich zu entscheiden, nein oder ja. So eine Sache, wenn man vor einer Entscheidung steht und die Entscheidung kommt nicht. Immer so dieses Zwischending. Wenn man so zwischen, man weiß noch nicht, wie man sich entscheidet, wie es, was man tun soll. Und dann diese enorme Spannung, die man da spürt. Je nachdem auch, was für eine Entscheidung bevorsteht. Aber solange die Entscheidung nicht getroffen ist, ja, ich tue es oder tue es nicht, ist das so ein Spannungsfeld. Bitte. Und so gibt Krishna eigentlich, Krishna, der nichts anderes als das eigene Sein verkörpert, also sozusagen Krishna, in dem Sinne sind wir alle. Nicht der Person, nicht diese blaue, mit dieser blauen Hautfarbe, sondern es ist das eigene Wesen. Und der Dialog zwischen Arjuna und Krishna war eigentlich nichts anderes als wie eine, als wie ein Gespräch, als wie ein Nachdenken, ein Nachsinnen von Arjuna selber. Das waren seine Gedanken, die er sich gemacht hat. Krishna verkörpert das wahre Sein und Krishna gibt Arjuna Anweisungen. Aber in Wirklichkeit ist es unser wahres Sein. Genauso, wenn ich jetzt da spreche, es Gedanken sind, die ein jeder von uns jetzt gerade macht. Nicht ein speziell dieser Gerd, der jetzt hier auf dem Stuhl sitzt, sondern einfach ein jeder von uns macht sich jetzt einfach diese Gedanken. Da gibt es keine Trennung zwischen uns. Hier ist Einheit. Wenn das Gefühl hochkommt, ja, da sitzt doch einer, der sieht so und so aus, okay, das kann vielleicht eine Trennungsposition zwischen uns schaffen. Aber wenn man jetzt dem einfach zuhört, so als hört man sich selber zu, das ist dann diese Einheit, oder? Von dem man da so viel spricht. Ohne Trennung. Und in diesem Moment, wenn man so zuhört, dann gibt es auch keinen anderen, der irgendetwas, irgendwo, irgendwas sagen möchte, sondern es sind die eigenen Gedanken, die gemacht werden. Und auf diese Art und Weise kann man eben viele dieser Geschichten deuten. Nicht nur als richtige Ereignisse in der Geschichte von bestimmten Land, einem bestimmten Ort, sondern einfach auch auf das Innere gesehen. Um das Berg gibt es viele Geschichten und bei dem Buch habe ich auch versucht, solche Sagen, die man natürlich auch als wahre Ereignisse sehen kann, aber auch so anzuwenden, dass man es genauso auf die innere Reise sieht, betrachtet. Kennt ihr die Geschichte von Kaiser Karl, der schlafende Kaiser Karl, wie das gehört?
Ist das der, der nur Ost, was da beim Untersberg sitzt?
Ja, das ist der. Ah, warte doch mal.
Der war einer Wochen.
Vor einer Woche. Okay.
Der hat den Namen Bartel.
Ja, der ist ja, genau.
Ich habe nicht gewusst, wer das ist, aber jetzt, was du sagst, dem was.
Es gibt da diese Geschichte vom Kaiser Karl, und zwar, also der schläft im Untersberg. Und alle 100 Jahre wacht er einmal auf und schaut, ob diese Raben, eigentlich sind es ja Dohlen, aber die gehören zur Familie der Raben, glaube ich, die um den Untersberg kreisen, ob die dann noch da sind. Und wenn die noch da sind, dann schläft er wieder weiter in den nächsten 100 Jahren. Sind die aber nicht da, diese Raben, dann bedeutet dies, dass nun die Endzeit gekommen ist, die diese Einschlacht Gut gegen Böse beginnt. Und da gibt es in Salzburg das sogenannte Walserfeld mit diesem Birnbaum. Dieser Birnbaum, der existiert wirklich in Salzburg, im Walserfeld gibt es so einen Birnbaum. Und da geht die Geschichte wirklich, dass der schon, zumindest Ableger von ihm, schon seit über 2000 Jahren genau an dem Ort steht. Also vielleicht nicht derselbe Baum, aber Ableger von dem Baum. Und genau, das ist ein großes Feld, immer noch gar nicht so bebaut. Und genau dort wird dann diese Endschlacht stattfinden. Und ja, diese Endschlacht wird höchstwahrscheinlich mit einem Sieg des Guten enden, also mit dem Kaiser Karl. Und dann wird er sein Schild, sein Schutzschild an diesem Birnbaum hängen. Und die Welt wird von diesem Zeitpunkt an die Menschen in Frieden leben. Das ist so die Sage. Und ja, und wenn man diesen Kaiser Karl, wenn man das betrachtet, das Bewusstsein, unser wahres Bewusstsein als den Kaiser betrachtet, dass das ich selbst eigentlich der Kaiser bin. Ich selbst, wissend um das, was ich wahrnehme, um das, was hier ist, um das, was lebt, um diesen Moment. Ein wirkliches kaiserliches Bewusstsein, nicht ein greifendes, das meint, alles gehört mir, sondern einfach, das Leben ist hier. Und das, was hier ist, das ist jetzt verfügbar. Und ich sehe es, ich kann es genießen. Also einfach unser Bewusstsein, unser wahres Sein, das jetzt hier ist. Und diese Raben, sie haben auch die Symbolik von in alten Zeiten von Weisheit und Intelligenz. Und eben in dieser Geschichte, wenn diese Raben diesen Berg nicht mehr umkreisen, den Untersberg, dann ist die Not so groß unter den Menschen, dass es eben diesen Endkampf braucht, Gut gegen Böse. Und deshalb diese Weisheit, diese Intelligenz ist so gut wie verschwunden, ist nicht mehr hier. Und dann ist die Verwirrung sehr groß unter den Menschen. Und das ist dann der Zeitpunkt, wo der Kaiser wirklich erwacht. Nicht nur für eine kurze Zeit und wieder weiter schläft, sondern erwacht. Ein Symbol für das Erwachen des wahren Bewusstseins. Interessanterweise, dass jetzt gerade stattfindet. So viele Menschen suchen jetzt sich selber. So ein großes Erwachen findet statt. Schon interessant, dass das jetzt genau passiert. Also diese Weisheit, diese Intelligenz erwacht jetzt in vollem Maße, dieses Licht. Das kann man spüren, überall. Und das ist auch eben dieses Symbol, der Kaiser erwacht, jetzt dieses Bewusstsein erwacht, wir werden Mensch, wir werden sein, wir werden Mensch, wir treten ein in dieses Licht. Und das finde ich dann auch eine schöne Symbolik in diesem Moment, wo dieses Bewusstsein nun Licht auf diese alten Geschichten wirft, denen wir immer gefolgt sind, oder diesen alten Mustern, Programmen, die uns vorgegeben sind, immer gefolgt sind, wirft nun dieses Licht eben genau auf diese Verirrung, in der wir uns befunden haben. Es zeigt uns diese Identifikation, in der wir waren, diese Verirrung. Und da war immer ein Schutzschild vonnöten. Wir hatten immer das Gefühl, wir mussten uns abgrenzen, uns irgendwie schützen, uns irgendwie doch wenn das Bewusstsein, dieses Einheitsbewusstsein, das jetzt erwacht in jedem von uns, wirklich erwacht, dann ist dieses Schutzschild nicht mehr vonnöten. Dann kann man es an den Baum hängen, dann kann man es weggeben. In dem Moment ist das, wieso sollte man sich selber nicht vertrauen? Ich selber, ich bin du. Ich bin du, ich bin du, 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 du. Ich bin jeder. Ich sehe, dass der andere eine Vorstellung meiner selbst ist. Ich sehe, dass der andere ein Bild meiner selbst ist und der andere somit ich selber bin. Auch das Gefühl eines anderen erkenne ich. Auch dieses Empfinden erkenne ich. Aber es ist mein Empfinden, meine Vorstellung vom anderen, also ich bin der andere. Aber ich bin dieses Licht, wo genau das erkennt. Und dieses Licht unterscheidet sich von uns in überhaupt nichts. Dieses Licht ist Licht, rein, klar, hier und jetzt. Also warum sollte ich dann kein Vertrauen mehr haben? Dann hätte ich ja kein Vertrauen zu mir selber.
Und was wird das denn haben in der Geschichte? Kommen die wieder oder sind die danach?
Ich wollte gerade fragen, also in dieser Symbolsprache zu bleiben, Kaiser Karl ist erwacht, ja. Die Idolen sind nicht mehr da, wir können bald das Schild dorthin hängen.
Genau.
Die sind dann weg.
Sie verkörpern Weisheit, Intelligenz, wenn dieses kaiserliche Bewusstsein, wenn wir uns dessen bewusst sind, ist uns eigentlich dessen immer bewusst. Aber sagen wir, wir werden uns dessen bewusst. Das ist die Intelligenz, das ist die Weisheit. Diese Symbolik löst sich auf in diesem Bewusstsein.
Ich denke da an dieses Märchen von den sieben Raben. Da, da ist ein Mädchen, das hat sieben Brüder. Und und die werden irgendwie in Raben verwandelt oder sind halt da weg dann. Und sie geht sie suchen. Und erlöst sie dann, dann werden sie wieder Menschen. Und das ist so wie, so wie du es jetzt auch gesagt hast, gell? Das ist dann auch integriert oder wie gesagt.
Ja, wird, ne? Das ist genau. So kann man viele Geschichten eigentlich auch betrachten und sehen. Auch, ihr kennt es von der Bibel, von Jesus. Er hat viel so in Vergleichen gesprochen, viel Vergleiche gemacht. Und im näheren, im inneren Zirkel haben dann die Jünger ihn gefragt, ob er denn diese Geschichte jetzt irgendwie erklären könnte, wie er es gemeint hat. Es ist einfach eine Möglichkeit, den Weg zu verstehen, den Weg in seinem Innern auch zu verstehen, in dieser Symbolsprache. Und in dem Buch eben, da sind solche Sagen drinnen, wo eben so auf diese Art und Weise auch gedeutet werden.
Mir erinnert das auch an die Paradiesgeschichte, nicht? Der Baum. Und wie wenn, du gerade hast vom Schild erzählt, nicht? Dieser Schild ist ja diese, wo manche sagen Verstand oder Angst oder was weiß ich, man macht sich ja das mit irgendwelchen Gedanken, ne? die Angst. Ne? Und es ist ja wie die Schlange da im Baum, nicht? Weil ich hab schon mit der Geschichte, das habe ich schon mal als Bibliodrama, hat das einmal Buchberg da bei Welt, hat der Josef Maderecker. Der ist ein Pfarrer und hat Jungsche Psychologie studiert in Zürich. Und der hat dann so biblische Geschichten spielen lassen. Gell? Und das erinnert mich jetzt total, ich war dann in der Aufstellung die Eva. Und das war wirklich ein Erlebnis. Da spürst du dann, wow, das bin ja ich, nicht? Was man da war. Gegenübersteht und in die Augen schaut, dann schaut er die Schlange in die Augen, dann schaut er der Baum in die Augen. Und darum habe ich erst gefragt, hast du schon mal aufgestellt, diese Geschichte vom Untersberg?
Genau.
Ja.
Aber ich finde die Geschichte auch schön jetzt da von diesem Baum, von diesem Paradies. Und das ist eine schöne Geschichte, diese. Wo der liebe Gott eben Adam und Eva einem das ganze Paradies zur Verfügung stellt, aber von dem Baum, ich meine, es ist auch ein bisschen gemein. Da war der liebe Gott auch ein bisschen gemein, da muss man schon immer ein bisschen,
ja, da war ein bisschen böse. Das ist eine Schlange, ne?
Ja. Das war nicht so wahnsinnig. Man kennt das ja immer die alte Geschichte, wenn von dem Baum, vom Apfelbaum, vom Nachbarn sollst du keine Äpfel nehmen. Der Reiz wird doch groß. Aber okay, lassen wir diese kleine Gemeinde, das tolerieren wir nicht. Und der Baum des Wissens, der Baum der Erkenntnis, und da sollte man nicht davon essen. Gut, kürzen wir es ab, es geschah. Und genau just in diesem Moment, Adam und Eva wurden vom Paradies vertrieben. Das ist eine interessante Geschichte, weil man kann das auch so sehen, wir werden geboren, all unsere Persönlichkeit, unser Verständnis von uns selber wird gespiegelt von außen. Es wird uns gesagt, was wir tun sollen, was wir sein lassen sollen. Es wird uns gesagt, ja, das war jetzt sehr gut, das war jetzt weniger gut. Wir lernen immer mehr, uns vom anderen abhängig zu machen. Vom anderen, was er denn von uns hält. Was er, wie komme ich jetzt beim anderen an? Ich sehe mich nicht selber, ich habe mich selber, sehe ich mich nicht, sondern ich verliere mich in der Meinung des anderen. Und das ist bei jedem so. So wachsen wir heran und das ist damit gemeint, der Baum der Erkenntnis des Wissens. Man definiert sich eigentlich nur noch über das Wissen, das man sich so im Leben anhört, was man erfährt, was man reinkriegt. Das ist unsere Geschichte. Unsere Geschichte, jeder von uns hat eine Geschichte hinter sich. Jeder kennt die Höhen und Tiefen des Lebens angesammelt. Man hat studiert, irgendwas gelernt, man kann irgendwas Spezielles wissen. Und über das definieren wir uns auch gern. Das ist sozusagen die Identifikation. Nur vor lauter Identifizieren mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Geschichte haben wir eigentlich uns selbst vergessen. Haben einfach weggelassen. Wir reden zwar, wir sprechen zwar ich, aber wichtiger ist das andere. Wichtiger ist das Wissen, wichtiger ist die Geschichte. Aber dieses Ich lässt man aus. Das bleibt einfach weg. Das kommt auch daher, weil den Menschen auch gesagt wurde, ich irgendwie ist böse. Ich böse. Das ist etwas, wo wir weghaben müssen. Um Frieden zu erlangen, muss das weg.
Du. Du, so wirst du ohne Finger so gehalten.
Ja, das bricht sich ein. Und so haben wir gar kein Vertrauen mehr in uns. Und wir suchen weiter in einer Geschichte. Wir suchen eine neue Geschichte, wie wir jetzt die alte Geschichte in Ordnung bringen, wie wir in der alten Geschichte in Frieden leben können. Aber das geht nicht. Das sind immer verschiedene Geschichten, verschiedene Auffassungen, verschiedene Meinungen. Die Geschichte hat diese Auffassung und die andere Geschichte diese Auffassung. Dann gibt es Konflikte. Das ist das, was geschehen ist. Aber wer bin ich? Wer bin ich? Adam und Eva waren vorher im Paradies. Da war alles okay. Sie haben es genossen, es war wunderschön. Da war so ziemlich alles da. Und dann der blöde Baum.
Kann man sagen, vorher war die Einheit und dann war die Trennung.
Schön, ja.
Man sagt, der Kindermutterleib erhebt sich ja eins mit der Mutter. Mhm. Geht ja relativ blau und so. Die ersten Monate sind das auch so. Mhm. Und mit dieser Abnabelung, was ist in das Wort, das kommt zu dem, was du jetzt genannt hast.
Ja.
So gut. Ja, aber es bleibt uns ohnehin der Sport, so gesehen hat seinen Sinn. So wie man.
Das ist mir auch immer wichtig zu sagen, dass in der Entwicklung der Geschichte des Menschen, es ist alles okay. Da ist nichts Schlimmes dabei. Auch eben diesen Moment, dieses Identifizieren. Ich meine, abgesehen davon, finde ich überhaupt Adam und Eva, das müssen sehr mutige Menschen gewesen sein. Denn obwohl der Chef gesagt hat, hey, da nicht, haben sie es trotzdem gemacht. Und die haben alle möglichen Androhungen gekriegt. Aber die haben das gemacht. Also ich selber, ich tendiere eher mal mit Adam und Eva zu sprechen, als wie mit dem lieben Gott. Die scheinen mir sehr mutig gewesen zu sein, das zu tun.
Ja, sie haben die Drohung gehabt, du wirst gewisslich sterben.
Ja.
Du.
Aber trotzdem. Aber das zeigt auch irgendwie so dieses, das Menschsein und das Mutige. Diesen Mut haben, zu sein. Diesen Mut haben, sich selbst zu sein. Nicht eine Geschichte, sondern einfach zu sein. Ganz einfach. Und wenn ich nur bin, und das ist jetzt so, dann macht die Geschichte auf einmal Spaß. Dann ist es egal, dann, okay, ich habe eine Geschichte, aber dann macht es Spaß. Schon ganz, da muss ich dann nicht eine andere Geschichte entwickeln, dass mir diese Geschichte Spaß macht, sondern es macht Spaß, es macht Freude. Man kommt in Harmonie mit dem Moment, man kommt in Harmonie mit dem Leben.
Wenn man bitte in diese Einheit zurückgeht. Oder wahrscheinlich ist es zuerst einmal Trennung. Von der Einheit zur Trennung und dann wieder von der Einheit hin.
Ja.
So wie das Gleichnis mit dem verlorenen Schaf oder so.
Nur um zu sehen, dass es eigentlich zusammen doch schöner war, als wie so auseinander.
Was mich noch interessiert, ist deine Geschichte mit dem Untersberg. Wie hast du den Untersberg getroffen?
Also, ich bin vor ungefähr 6 Jahren nach Salzburg gezogen, die Stadt Salzburg, und ich habe dort ganz in der Nähe vom Dom gelebt, in Salzburg. Und ich habe es geliebt, am Abend so durch die Altstadt, Gässchen, Gassen von Salzburg zu spazieren. Und dort ist es öfters geschehen, dass ich so ein körperliches, euphorisches Gefühl hatte. Also es war einfach so, nicht so ähnlich, wie wenn man getrunken hat, so weinfestmäßig. Aber es war nicht dieser Alkohol, es war so ein euphorisches Gefühl einfach, schönes Gefühl. Und das ist sehr oft passiert, auch bei bestimmten Gassen, und sehr oft ist das geschehen. Und ich habe mich dann auch im Internet, das ist so mein, ich mag das sehr gerne, ein bisschen Geschichte nachschauen, wo, was, wie, wann. Und das hat mich dann zum Untersberg geführt, weil ich da gelesen habe, dass da so Energiebahnen, Linien durch die Stadt gehen, im Besonderen auch durch den Dom, also sind so bestimmte Linien. Und so ist der Untersberg mir immer mehr in den Sinn gekommen. Und wo ich dann das erste Mal auch den Untersberg besucht habe, dann war das für mich genauso, als wie wo ich vor 20 Jahren beim Arunachala in Südindien war. Kennt ihr den Arunachala, Ramana Maharshi in Südindien? Und es war genau dieses selbe Empfinden. Es war dieses Empfinden, so auch im Körper sein Freudeempfinden, sein feines Freudeempfinden. Und für mich eben der Untersberg ist so von der Kraft her so etwas wie der Arunachala in Südindien, so etwas wie der Arunachala für Ramana Maharshi war. Ich mache dort auch gerne meditative Wanderungen mit den Leuten, mit so Meditation. Es ist wirklich ein sehr schöner Ort. Klar, es ist ein sehr großer Berg und dort geschehen auch andere Dinge, aber wenn man so in seiner Nähe ist, verspürt man sofort diesen Frieden. Ich mag ihn. Der Untersberg ist für mich wie ein kleines Kind, aber nicht ein kleines Kind in dem Sinn, ohne diese bestimmten Erfahrungen, die man im Leben so macht, sondern ein wirklich erwachsenes Kind. Also mit diesem reinen Bewusstsein, mit diesem reinen Licht.
Im wiedergefundenen Paradies.
Ja.
Genau.
100 Kilometer.
Genau.
Und das nur so. Ramana Maharshi ist mit 17 Jahren zum Mundusberg gekommen, zum Arunachala. Zum Arunachala gekommen und dort hat er sich nicht wegbewegt. Seine Freunde wollten oft, dass er mal irgendwo anders hingeht, ein wenig mit den Leuten spricht. Und dann haben sie schon alles Mögliche organisiert und dann haben sie ihm gesagt, ja, du, hör zu, wir haben schon organisiert, nach Delhi, da kommst du hin, du musst gar nichts mehr tun. Und er hat gesagt, ja, das ist aber echt super und so nett von euch, aber geht ihr nur dorthin, erzählt ihnen von diesem Ort und bringt sie da her, ich bleibe dann doch lieber da. Also er hat sich vom Arunachala nicht mehr wegbewegt, er war nur dort. Und wenn es eine Abhängigkeit gegeben hat von Ramana Maharshi, dann war es wohl diese Abhängigkeit mit diesem Arunachala, mit diesem Berg. Und von dort hat er sich nicht wegbewegt. Und es ist wiederum auch wieder ein Sinnbild für unser wahres Wesen, für unser wahres Hiersein. Auch dieser Berg, Berg des Lichts. Ist nichts anderes, verkörpert nichts anderes, ist wie unser wahres Wesen. Jetzt hier, genau jetzt, wir sind hier, wir fühlen uns, wir sind hier. Nein, ich rede von dem. Mhm.
Und hast du also eine Beziehung zum Nonnberg oder zum Mönchsberg da in Salzburg?
Da? Also, es gibt natürlich auf der ganzen Erde wundervolle Plätze. Mhm. Wir wollen hier nicht irgendwie nur auf einen bestimmten Platz. Aber ich mag Salzburg gern. Ja. Ich spaziere oft am Mönchsberg und beim Kapuzinerberg, der Berg neben der Festung. Ich war beim Mönchsberg hinter der Festung, gibt es einen schönen Platz. Wo ich in Salzburg angekommen bin, den habe ich so für mich gefunden. Da bin ich von morgens bis abends dort gesessen und habe nur genossen. So. Das war herrlich. Ein wunderschöner Platz. Mittlerweile steht dort eine Stupa, eine buddhistische Stupa. Ich war ein wenig schockiert, wo ich dann nach längerer Zeit wieder mal aufgekommen bin und wo die schönen Bäume gefällt haben. Die haben alle Bäume weg. Alle schönen Bäume, wo dort waren, haben sie gefällt. Es waren 14, 15 Bäume, haben sie weggefällt. Ich war ein wenig sehr überrascht und schockiert, warum das nötig ist, weil ich kannte den Platz. Und der war ohnehin sehr exponiert, der war ohnehin sehr frei, die Bäume haben nichts gestört. Ich habe dann zufälligerweise von diesen buddhistischen Organisationen habe ich getroffen und habe mit ihm geredet und habe ihm das gesagt, warum das nötig war mit den Bäumen. Und er hat gesagt, da kann er auch nichts dafür. Sie haben die Bewilligung bekommen, diese Stupa zu bauen und die Stadt hat aus Sicherheitsgründen diese Bäume entfernt, weil sie nicht die Verantwortung übernehmen konnten, wenn da ein Wind ist und es fliegt so ein Ast runter, dass das irgendeinen Schaden zufügen könnte. Also das war der Grund, warum man diese Bäume kennt. Ein schöner Ort, wenn ihr mal in Salzburg seid, vielleicht war der ein oder andere von euch schon, bei Mönchsberg, man geht bei der Festung hinten rauf und dann kommt man dann zu der Stube. Heute haben sie zwei Jahresfeier, fällt mir gerade, dann hat mir jetzt gerade jemand. Ja. Und die Stupa ist ja auch wieder so ein Symbol. Wenn wir schon bei den Symbolen sind.
Ja.
Ja, und wo sind wir jetzt?
Also ich bin nicht hängen geblieben, aber für mich vielleicht von Bedeutung. Dinge geschehen, und wenn sie geschehen sind, dann ist es auch manchmal wichtig, weitere Schritte zu setzen. Das, wenn ich das so verstanden habe. Und die zu eigentlich so ein bisschen im Passiven, sage ich jetzt einmal, wenn man halt da dann so dieses Geschehen lassen und in hier jetzt sein. Ich denke mir wahrscheinlich, diese Antwort wird mir das Leben zeigen, wie das weitergeht, aber vielleicht kann man trotzdem sagen, gleichzeitig zu lassen und gleichzeitig einen Weg, den man beschritten hat, weil der Handlungsbedarf ist, dann vielleicht Zeichen zu setzen, das ist für mich der ganz große Distanz. Jetzt bin ich im Ganzen.
Also du stehst jetzt gerade vor einem Wendepunkt, vor einer Entscheidung.
Eigentlich schon, das hat schon gut begonnen. Ich habe einfach Schritte gesetzt, die in dem sie nicht mehr rückgängig zu machen sind. Und stehe eigentlich so auf diesem kleinen Streitwagen oben. Und habe mir lange nicht erlaubt wollen, da irgendwie einen Kampf zu führen, den ich jetzt anscheinend führen muss, in dem Sinne. Ja.
Ja, das ist genau, das ist so schön. Dieser Krishna, wo Arjuna den Mut macht. Einfach den Mut, auch so, sagen wir mal, manchmal so einen Kampf aufzunehmen. Man versteht es vielleicht auch falsch. Wenn man in der Spiritualität, in der Meditation, da hat man so das Gefühl, also so bekomme ich das Gefühl, dass da alles irgendwie so kampflos, so Mahatma Gandhi-like werden soll. Also, aber auch die Konfrontation, wenn es nötig ist, nicht zu scheuen. Auch das nicht zu scheuen, auch wirklich, nein, so geht es nicht, wenn einmal irgendwas nicht passt.
Auch das hat der Gandhi auch nicht gescheut. Der hat die Konfrontation überhaupt nicht gescheut.
Ja, ja. Genau, er hat es nicht gescheut. Na, das ist eine Qualität eines Menschen, auch von Gandhi, die ich also selber sehr schätze, so etwas durchzusetzen. Es sind gewisse Dinge, die mir so natürlich jetzt auch nicht gefallen haben, mit dieser Gewaltlosigkeit. Das war ja auch eine Gewalt. Eine Gewalt gegenüber den anderen, dass er genötigt wurde oder dass Menschen genötigt wurden, Menschen, die da standen, zu prügeln. Oder? Da sind viele Dinge geschehen. Und Mahatma Gandhi, das muss auch gesagt werden, obwohl er sehr von Toleranz der Religionen gesprochen hatte und dass ohnehin in ihrem Inneren alle Religionen dasselbe meinen, hat er das wohl mit seinem Sohn nicht so gemeint. Er kennt es vielleicht, sein Sohn hat gesagt, er wird jetzt zu dem Islam übertreten. Mahatma Gandhi hat ihm gesagt, wenn du das tust, bist du nicht mehr mein Sohn. Er hatte auch den Mut. Es war wie Adam und Eva. Er hatte auch den Mut, okay, ich gehe zum Islam. Und Mahatma Gandhi wollte nichts mehr von ihm wissen. Also, ja, so viel zum Thema Gewaltlosigkeit und wie es in einem Inneren des Menschen dann durchaus aussehen kann, wenn man von einem Ideal lebt, wenn man sich ein Ideal aufbaut. Ideale sind immer gescheitert, weil das Bewusstsein, das hinter dem Ideal steht, das Bewusstsein, das Licht, das das Ideal zum Vorschein bringt, nicht hier war, nicht erkennbar war. Es war nur das Ideal hier. Und dieses Ideal muss früher oder später scheitern, wenn nicht diese Kraft des Lichts dahinter steckt. Dieses Bewusstsein. Und das ist wichtig. Und das erfordert Ideale, das erfordert das Wissen, all diese Dinge, die ich so lieb gewonnen habe, auch eben dieses Wissen, das ich angehäuft habe, all diese Meinungen und Vorstellungen, einmal nicht mehr angreife. Einfach einmal nicht mehr angreife. So völlig nackt, einfach nur bin. Einfach nur hier sein. sich nicht verteidigen mit irgendeinem Wissen, wenn irgendjemand etwas sagt und ich bringe gleich ein anderes Wissen dazwischen, sondern wirklich zuzuhören. Auch wenn ein Mensch irgendwas sagt, wo einem nicht schmeckt, einfach die Kraft, den Mut zu haben, zuzuhören. Auch wenn gleich das Gefühl kommt, so eine. Sondern einfach zuzuhören. Nicht nur zuzuhören, dass ich jetzt sage, ich muss dem zuhören, sondern ich höre mir selber zu. Der andere redet, wenn ich es wo redet, und ich höre mir selber zu. Also ich komme zu mir. Wenn irgendjemand redet, ich höre mir selber zu, habe ich den Mut. All die Qualitäten, wo ich den anderen schon fast hasse, und jetzt soll ich den auch noch so sehen, als ob ich das bin. Das ist hart, das ist schwierig. Aber wir kennen die Qualitäten, sonst könnten wir es nicht äußern. Wir wissen, was Hass ist, wir wissen, was Eifersucht ist, wir wissen, was Gier ist, wir wissen all diese, wir wissen um diese Eigenschaften, wir kennen sie, wir haben sie selber gefühlt, wir haben auch selber in dieser Art und Weise praktiziert. Der andere ist ein Teil von uns selber, den wir vielleicht dadurch ablehnen. Wenn er in uns Hass erzeugt, wenn er in uns irgendein Gefühl erzeugt, dann ist der vielleicht ein Anteil meiner selbst, den ich ablehne. Da gibt es keine Trennung zwischen Innen und Außen, Innenwelt und Außenwelt. Hier ist alles Innen oder entweder Außen. Wir müssen nur wissen, wir müssen uns nur einigen, auf was für ein Wort wir uns hier festlegen wollen. Und so ist es schön, wenn ein anderer irgendeinen Knopf drückt, einzutauchen, zu fühlen, das bin jetzt ich, ich höre mir jetzt selber zu, ich fühle es mit meinem ganzen Wesen, wenn der andere spricht. Jedes Wort ist für mich wie eine Nahrung, es ist wie etwas, wo ich halten, greifen kann, ich fühle es mit meinem ganzen Wesen, ich bin es. Oder schöne Musik, wenn es ein wenig schwierig fällt, vielleicht ist dies mit Menschen zu tun, dann vielleicht mit Musik. Mit sich mit der Musik völlig verbinden. Ich bin die Musik. Nicht nur in der Vorstellung, sondern mit der Vorstellung, ich bin die Musik, eintauchen ist fühlen. So wie diese Klänge, alles einfach nur fühlen und wahrnehmen. Das ist ein Eintauchen, nicht ein Zurückziehen. Meditation bedeutet nicht zurückziehen, sondern Meditation bedeutet öffnen. Eintauchen. Nicht irgendwo einen Beobachtungsstandpunkt beziehen, irgendwo in der Ecke, sondern öffnen. Schon interessant. Oder nicht?
Ja, das Einigen auf die Wörter, das ist eine interessante Sache.
Ja. Wie spät haben wir es überhaupt?
5 Jahre als Kind gerne die Berge gegangen.
Mein Vater hat mich immer mitgenommen, schon als kleines Kind. Alles so ganz, ja, immer sehr alleine mit meinem Vater. Wir hatten da eine Berghütte. Also Mutter, Vater. Mein Vater hat mit mir dann so Bergwanderungen unternommen. Sehr viel. Im Winter mit diesen diesen Skiern, so mit Fellen, Wanderung unternommen, sehr viel, ja.
Und hast du in Vorarlberg auch einen Berg, der da, wo du die Kraft spürst, so besonders wie den Untersberg?
Nein. Da gibt es den Fender mit der schönen Aussicht zum Bodensee. Sieht man schön den ganzen bis zum Ende, wenn es bei einer klaren Sicht ist, es wirklich, sieht man den ganzen Bodensee. Sieht man die zwei, diese zwei Arme. Und es ist wunderschön, wenn es jetzt gerade im Sommer, da geht die Sonne dann genau, wenn man am Fenster oben ist, geht die Sonne genau mitten vom, vom Bodensee runter. Ja. Na, dort kennt ihr es nicht. Ich weiß nicht, ich war halt schon lange nicht mehr dort, vielleicht gibt es ja mittlerweile so einen Berg. Aber
das ist immer so ein Wiedererkennungssong, gell? Na, was mir jetzt noch einfällt, weil ich gesagt habe, mein Berg ist der Ötscher. Der Name Ötscher kommt von einem alten keltischen Wort, das Vater bedeutet. Oder nein, slawisch, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, aus welcher Sprache. Und da ist ja auch so. Ist egal. Das muss man noch erstellen. In Verbindung mit der Berggeschichte.
Es gibt viele solche Orte, wo man die Symbolik. Eben auch mit dieser inneren Welt in Verbindung bringen kann. Ja. Der Untersberg auch, der ist sogar in der keltischen Mythologie wird er schon erwähnt, als Neuraya die Muttergottheit, wo für die Kelten ja so sehr wichtig war. Und der Untersberg für die Kelten auch die Anderswelt. Für den Kelten war die Anderswelt das Paradies, die hatten den Glauben, der Verstorbene kehrt in diese Anderswelt ein. Dort genießt er diese Freuden, ruht sich aus, genießt das und dann wird er frisch gestärkt, wieder frisch geboren, wieder zurückzukommen. Und diese Anderswelt war für die Kelten der Untersberg.
Mhm. Gibt es einen Pilgerweg rund um den Untersberg?
Ja. Zufälligerweise gleich lang wie der Pilgerweg um den Kailash. Auch 52.
Großglockner gibt es auch. Großglockner?
Ja.
Und ein Großglockner gibt es auch noch.
Ich weiß nicht, das weiß ich nicht.
Der ist so angeblich von der Energie wie der Kailash. Großglockner und Kailash.
Da macht eine solche Untersbergwanderung, rings um den Untersberg, da gibt es diesen Pfarrer Schwarzberger in Großgemeinden, und der macht alljährlich so eine Wand, und die gehen um 7 Uhr los und kommen dann am Abend um 10 Uhr irgendwann dann wieder zurück.
Also kann man in einem Tag runter?
Ja. Ach, auch das ist schon ein Arschmoment. Also wie gesagt, es ist so ziemlich genau dieselbe Länge als hier um den Kailash herum. Und ich habe es vorher auch gerade, ich habe es dir gerade erzählt, auch sehr interessant, es gibt vom Untersberg Satellitenfotos, und auf dem Satellitenfoto schaut der Untersberg wie ein Herz, also hat das eine Herzform. Jetzt soll man vielleicht in Google mal Untersberg reingeben, und vielleicht findet sich das Foto irgendwo, wenn man es so sucht mit.
Es ist so recht prägnant, der Untersberg, den sieht man gleich von aller Weiten, schaut der gleich so, kennt man gleich den Untersberg.
Ja, dieses
massiv. Ja, genau. Ich bin sehr oft am Hochlegen, und von dort aus sieht man dann den Untersberg sehr genau.
Gibt es vielleicht noch irgendetwas? Hat es vielleicht noch irgendeine Frage angeregt zu irgendeiner, jemand das Gesagte? Gut. Gestern hatte ich von meiner Freundin die Hunde, das waren zwei so Pinscher sind das, und die waren jetzt mit mir noch nie so lange fort, also den ganzen Tag, so waren wir noch nie zusammen. Und da musste ich natürlich jetzt dann zwischen den Seminaren schauen, dass ich mit den Hunden rauskomme, dass ich mit denen spazieren gehe. Und dann, ich habe da so lange Leinen, ich habe da diese Leine mit diesem großen Plastikteil, mit dem Schwirren, wo die so hört, so ungefähr 4 Meter raus war. Da bin ich so mit den Hunden spazieren gegangen. Ich bin da in die Richtung vor, da vorne ist ein Maisfeld und da bin ich rechts so rübergegangen. Und dann bin ich mit denen so runterspaziert und plötzlich kam von dem kleinen Wald raus so ein wunderschöner Hase, so ein Wildhase. Ich glaube, der war sogar farbig, der hat da blau-rote Farben gesehen. Also. Und die Hunde natürlich schon gleich, haben sie mir schon mitgezogen, die Hunde so. Ich konnte sie dann gerade noch halten. Und okay, dann habe ich sie wieder beruhigt, so, Jungs, geh mal auf. Und dann musste ich unbedingt austreten. Was tue ich jetzt mit den Hunden? Die kann ich den einen, weiß ich, den kann ich nicht laufen lassen, weil der rennt eigentlich schon Abenteuer und der rennt fort und den findet er nicht mehr. Das ist, also ich muss die Hunde an der Leine lassen. Was tue ich jetzt da? Da war nichts zum Anbinden und wenn ich die Plastikteile noch hinstelle und draufstehe, das hält auch nicht. Okay, bin ich hergegangen. Eine glorreiche Idee hatte ich. Ich bin die Dinger mal einmal so. So, habe ich sie und das passt so. Dann waren die zwei Hunde da, haben so geschaut und ich habe meine Notdurft so verrichtet, aber nur kurz. Da kam unten ein Reh. Dann habe ich kurz geflogen, einen Flug gemacht. Dann sind sie ganz unschuldig wieder aufgekommen, was ist. Ja, das war.
Welche Papa das Reh hat.
Auch so schön. Ihr Bambi, wie das Paul Disney Bambi. Das war ganz. Okay, wollen wir ein bisschen Stille? Danke.
Danke. Thank you.